Wüstenwege. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unser Deko-Team. Wenn ihr hier vorne euch ein bisschen umschaut, ein paar Details anschaut, dann fühlt ihr euch schon ein bisschen in der Wüste. Da gibt es Sand, da gibt es Kakteen und Steine, ein bisschen karge Atmosphäre. Und das soll uns hinführen in genau diese Situation, in der das Volk Israel jahrelang, jahrzehntelang wandern und ausharren musste. Durch Enttäuschung ins Vertrauensland. Wer kennt das nicht, wenn große Erwartungen enttäuscht werden? Sicherlich könntet ihr vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit sogar oder aus eurer Erfahrung des Lebens einige dieser Momente aufzählen. Da waren diese großen Erwartungen an etwas, was eintreffen sollte, an etwas, was ihr erhofft hattet, und es kam anders oder es kam gar nicht. Und nicht nur im alltäglichen Leben als Menschen erleben wir das im Miteinander, im Beruf, in der Familie, in der Freizeit, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott. Große Erwartungen, und dann kommt es ganz anders. Wir erwarten Führung, wir erwarten Rat, wir erwarten Heilung, wir erwarten Hilfe. Und was ist dann, wenn alles anders kommt? Mein Gott ist größer? Wirklich? Er kämpft meine Kämpfe? Ja? Können wir das immer aus Überzeugung sagen, oder gibt es da diese Enttäuschung, und was machen wir dann mit diesen Enttäuschungen? Darum soll es heute gehen. Das Volk Gottes hatte auf seinem Weg durch die Wüste einige Enttäuschungen erlebt. Wir werden gleich ein paar davon hören. Und trotzdem, wenn man es heute erlebt, feiern sie dieses Ereignis, diesen Weg durch die Wüste bis heute voller Dankbarkeit wie einen Sieg, mit mehreren Festen, verschiedenen Festen im Verlauf des Jahres. Passafest, Laubhüttenfest und so weiter. Immer geht es um diese Wüstenzeit und das, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Wie wurde aus ihrer Enttäuschung, die sie in dieser Zeit erlebten, so eine Dankbarkeit und so ein Vertrauen? Und können wir für unser Leben darin etwas lernen, wie wir mit Enttäuschungen besser umgehen können? Wir haben das im Schriftwort gerade gehört, diesen Moment des Bundesschlusses Gottes mit dem Volk am Berg Sinai. Wir werden uns das gleich noch näher anschauen. Es ist diese große Wende in der Beziehung Jahwes zu diesem Volk aus Sklaven, was sie ja waren. Sie waren 430 Jahre in diesem fremden Land Ägypten und längst irgendwie auch Einheimische geworden und doch Verfolgte und Unterdrückte. Josef hatte seine Familie damals nach Ägypten geholt. Er hatte durch seine kluge Vorratshaltung die große Hungersnot in Ägypten abgewendet und mit Gottes Hilfe verhindert. Und so war seine Familie in dieser ersten Zeit ein Ehrengast in diesem Land. Angesehen, und mit Dankbarkeit schaute man auf sie und ließ sie gerne in ihrer Mitte wohnen. Aber diese Sippe wuchs. Sie wurden mehr und mehr, und sie wurden den folgenden Pharaonen zu groß. Vielleicht kennen wir diese Geschichte immer wieder gut zu lesen im 2. Mosebuch. Und sie wurden bald unterdrückt und wuchsen trotzdem weiter heran als Volk und wurden größer und wurden mehr. Und der Druck wurde größer, weil der Pharao sagte, das ist mir ein bisschen zu heikel, was sich hier entwickelt. So wurde ihre Last schwerer, die sie durch die Arbeit auferlegt bekamen. Schikane kam dazu und es wurde hart. Nach vielen Jahren, lesen wir dann in 2. Mose 2, 23, starb der König von Ägypten, einer dieser Könige, unter dem sie gelebt hatten. Aber die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Was für ein Satz. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Nun musste doch alles gut werden. Das ist doch die Ausgangslage, wie sie besser gar nicht sein kann. Ich habe eine verfahrene Situation. Gott sieht sie und kümmert sich drum. Er wird tätig. Er ist nicht nur der ferne, liebe Gott, irgendwo da hinten im Himmel, oben, wo auch immer, der zuschaut, wie ich klarkomme, sondern dieses Wort, was dort steht, meint ein Beteiligtsein, ein Engagiertsein. Wir haben am Mittwoch im biblischen Unterricht darüber gesprochen, was ein Leben mit Jesus kostet und was er uns gibt, wenn wir mit ihm unterwegs gehen. Und wir stellten fest, dass wir zum Beispiel mit Jesus nie mehr alleine sind, dass er immer da ist. Und das ist genau diese Situation des Volkes Gottes damals. Gott ist da. Es ist das Wesen Gottes, Hoffnungslosen beizustehen. Das ist seine Mission. Gott rettet immer noch, auch heute noch, heute wie damals. Er ist derselbe zu jeder Zeit. Er hört deinen Schrei, er hört deine Klage, er hört deine Enttäuschung und handelt irgendwie, nur manchmal anders, als wir es erwarten. Und während ich das sage, weiß ich um die Bilder von Angehörigen, die in der Türkei und Syrien nach ihrem Lieben rufen. Und ich ahne die furchtbare Verzweiflung verschütteter Menschen, die um Hilfe schrien und letztlich verstummten. Und ich bete um Rettung. Und ich kann das Leid nicht fassen und schreie auch zu Gott, warum, warum, warum? Und wisst ihr, ich kann diese Spannung nicht auflösen. Ich kann es, ich kann diese Spannung nicht auflösen. Da ist dieser Gott, der sagt, ich sehe dich, ich helfe dir. Und da sind da Menschen, die genau das scheinbar nicht erleben. Und doch bleibe ich dabei. Und glaube daran, dass Gott auch diese Schreie hört und sich um diese Menschen kümmert. Anders als wir es erwarten, anders als wir es können. Wir können nicht in diese Herzen schauen, in das, was dort im Verborgenen geschieht. Aber er ist da, das hat er versprochen. In diesem Leid und der seufzenden Schöpfung, die sich nach der Befreiung von Tod und Vergänglichkeit sehnt, worin ja immer diese Ursache solcher Katastrophen zu suchen ist. Und wieder einmal erkenne ich, wie sehr wir alle Menschen auf dieser Welt Rettung brauchen. Und einen Hoffnungsträger, an den wir uns klammern können. Und einen Hirten, der vor uns hergeht. Dessen Hand wir halten können, selbst unter Trümmern. Und das Volk Israel schrie zu Gott. Unter den Trümmern und der Last ihrer Arbeit und ihres Lebens. Und der schickte Mose als Retter, der sie aus dieser Sklaverei führte in die Wüste, auf einen langen Weg. Man hätte erwartet, dass es ja nun wohl besser werden würde für Israel. Oder? Da ist diese ausweglose Situation, die sich immer mehr zugespitzt hatte. Und dann greift Gott ein und dann denkt man, und jetzt geht's aufwärts. Aber die Enttäuschungen kamen. Die Ägypter verfolgten sie und das Volk schrie zu Mose, wie wir in 2. Mose 14 lesen, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Und dann kam der Durst. Da beschwerte sich das Volk bei Mose. Was sollen wir trinken? Und dann kam der Hunger. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. und immer wieder Durst und Wut. Gib uns Wasser zu trinken. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Etwa damit wir unsere Kinder und unser Vieh verdursten. Und schließlich diese Ungewissheit und dieses Misstrauen. Nachdem Mose sogar einen Ort nannte, weil es so überhand nahm. Mose nannte den Ort Massa und Meriba wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten, ist der Herr bei uns oder nicht? Ist der Herr bei uns oder nicht? Kämpfst du meine Kämpfe oder kämpfst du sie nicht? Diese Anspannung ist spürbar. Es waren Wochen voller Enttäuschung. Was war da los? Wo kam dieses Gefühl her? Woher kam diese Wut? Warum verfingen sie sich so sehr in dieser Enttäuschung? Weil sie natürlich Erwartungen hatten. Sie wollten ein Leben ohne Bedrohung, ohne Willkür und Angst. Deswegen waren sie doch ausgezogen und mit diesem Mose mitgegangen. Sie erwarteten durch den Auszug aus Ägypten ein besseres Leben. Wie verständlich. Es würde uns nicht anders gehen. Und so zogen sie voller Hoffnung und Erwartung, abgekämpft und schlaff, mit Mose mit in die Wüste. Doch die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Im Gegenteil, eigentlich wurde es nicht besser, nur anders, schlechter. Oder? Sie waren völlig orientierungslos, völlig irritiert. Das Volk war enttäuscht, statt in Sicherheit waren sie in der Wüste wieder ausgeliefert. Sie waren der Wüste ausgeliefert, sie waren diesem Mose ausgeliefert und irgendwie waren sie auch diesem Gott ausgeliefert. Sie suchten nach Rettung und Sicherheit. Und stattdessen kam die Enttäuschung. Sie waren von Gott enttäuscht und von Mose. Sie hatten eine andere Vorstellung von dem, was kommen würde. Und dabei konnte weder Gott noch Mose etwas für ihre Enttäuschung. Denn ihre Erwartungen passten nicht zu Gottes Plan. Natürlich wollte Gott ihre Rettung und ihre Sicherheit. Aber anders, als sie es dachten und auf einem Weg, den sie nicht erwarteten. Doch dafür waren sie nicht offen. Sie hatten ihre engen und konkreten Erwartungen. Und so ist es oft auch bei uns. Wie oft sind wir von Gott enttäuscht, weil er uns nicht liefert, was wir bestellt haben? Gerade in Momenten der Not und großen Fragen, in solchen Wüstenmomenten verengt sich unser Blick und wir haben eine eigene, dringende und ganz klare Vorstellung, was sich ändern soll. So müsste Gott doch jetzt handeln. So müsste er jetzt doch heraushelfen. Was machen wir mit der enttäuschten Erwartung? Ein erster Gedanke. Rechne damit. Können wir das mal einblenden? Genau. Rechne damit, dass Gott ein anderes und oft größeres Ziel verfolgt, als du es gerade vor Augen hast. Denn wir vergessen eine grundsätzliche Tatsache, die wir im Psalm 62, 8 lesen. Gott ist mein Heil, sagt David dort. Gott ist mein Heil. Wenn das die Grundlage ist, auf der du auf einen Wüstenweg gehst, dann wirst du durchhalten. Gott weiß, was wir brauchen. Ich finde mein Heil oder meine Rettung, wie es auch heißt, letztlich bei ihm, nicht bei mir, nicht in meinen Ideen, nicht in meinen Erwartungen und nicht in meinen Lösungsvorschlägen, sondern bei ihm. Er ist die Quelle. Auch später zur Zeit Davids war es immer wieder nötig, das Volk daran zu erinnern. Vertraue alle Zeit auf ihn, mein Volk, sagt er. Schütte dein Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Halte nicht zurück mit deinem, denk nicht so, oh, ich bin fromm, ich darf mich nicht beklagen. Schütte dein Herz vor ihm aus, sagt David. Leg deine Bedürfnisse auf den Tisch. Das Volk Israel hat es ja auch gemacht. Nicht ganz formvollendet, aber sie haben einfach rausgehauen, was sie geärgert hat und wo sie enttäuscht waren und was sie erwartet hatten. Gott kann damit umgehen. Er ist deine Zuflucht. Aber damals in der Wüste fehlte diese Einsicht noch, dass er ihr Heil ist. Das Volk beschwerte sich und rebellierte, statt auf Gottes Güte zu setzen. Sie dachten, wir gehen besser zurück nach Ägypten, oder? Es war doch so keine gute, so gute Idee, mit diesem Mose mitzugehen. Dieser war ja sowieso so ein bisschen, war jetzt Prinz von Ägypten. Auf welcher Seite stand er eigentlich? Vielleicht will er uns in eine Falle locken. Wer weiß, was da für Gedanken kamen. Und so verklärten sie die Vergangenheit. Das ist nicht schön, ne? Immer so. Früher war es besser. Und man vergisst den Grund, warum man diese Vergangenheit verlassen wollte. Früher war alles besser. Aber Gott blieb auf seinem Kurs. Er wollte Reife, nicht Rebellion. Und so führte er das Volk nach 2 Monaten in der Wüste zum Berg Sinai. Und das Erste, was er ihnen sagte, war: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Ihr Israeliten, habt ihr es nicht mitbekommen? Gott hatte die Bedürfnisse des Volkes nach Rettung und Sicherheit gesehen und sie natürlich beachtet. Sie hatten Schutz vor den Ägyptern und anderen Feinden. Sie hatten Wasser aus dem Felsen. Sie hatten Nahrung durch Wachteln und Manna. Und Gott war immer bei ihnen in der Wolken- und in der Feuersäule, in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Sie bekamen das, was sie brauchten. Ein zweiter Gedanke: Unerfüllte Bedürfnisse. Gott achtet immer auf deine Bedürfnisse. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Oder ich führe euch zu frischem Wasser. Und so weiter. Wir könnten Psalmen und Jesus' Worte durchgehen, wo wir merken, wie tief er in unser Herz schaut und dem nachgeht, was wir brauchen und es ernst nimmt. Aber er geht oft anders auf sie ein, auf diese Bedürfnisse, als wir es erwarten. Darum sei klar in deinen Bedürfnissen Gott gegenüber, aber offen dafür, wie er sie stillt. Denn was das Volk nicht hatte, war Vertrauen. Und damit hatten sie auch kein Gefühl von Sicherheit. Selbst so gut versorgt, wie sie es dort erlebt hatten, beschützt von ihrem Gott in der lebensfeindlichen Umgebung der Wüste. Und eigentlich war das verständlich. Mit Herrschern hatten sie keine guten Erfahrungen gemacht. Das Misstrauen war so tief in ihnen verankert. Aber Gott war anders. Er wollte, dass sie sich sicher fühlen. Und so forderte er sie an diesem Berg heraus und sagte: Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Wow. Ein Bund mit Gott. Bedenken wir, aus welchem Hintergrund sie kamen, was sie mit Göttern in Ägypten alles Mögliche erlebt hatten und mit Willkür und mit der ist für das zuständig und der für das und wenn das da nicht klappt, dann gehst du dahin und so ein Heilsmanagement, was da betrieben wurde mit allen möglichen Götterspezialisten, die dann teils Mensch waren, Pharaonen und König, alles durcheinander. Und hier kommt dieser eine Gott und sagt: Ich habe diese Erde gemacht, sie gehört mir. Und wenn ihr Ja sagt, werdet ihr mein Volk sein. Das würde bedeuten, dass er sich auf jeden Fall an sein Wort halten müsste und würde, denn ein Bund ist ein Bund. Das hieße absolute Sicherheit. Allerdings müssten sie dafür auch seinem Wort folgen und seinem Ziel. Was wäre Gottes Ziel? Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diesen Satz immer lese, entweder hier im Alten Testament oder später bei Petrus im Neuen Testament, dann denke ich immer, stell dir vor, es wäre so. Wir wären ein Königreich von Priestern. Menschen, die Verantwortung übernehmen für die geistliche Umgebung, die sie umgeben. Also für Menschen in ihrer Umgebung, für ihr geistliches Wohl. Die Verbindungen herstellen zu diesem Gott. Die sich darum bemühen, zu leben, wie er es sich vorstellt. Ihn abzubilden und zu verkörpern mit allem, was sie tun und sagen und denken. Ein heiliges Volk sind. Wie würde das Antlitz dieser Erde sich verändern? Wie kraftvoll wäre das Volk Gottes? Wie kraftvoll würdest du durch das Leben gehen, wenn du das tief in deinem Innern leben könntest? Und das mussten sie erstmal sortieren. Das war ja eine komplett neue Perspektive für ihre Zukunft. Denn das hatten sie nicht erwartet. Dieser Gott, der sie so mit Wundern so überschüttet hatte in den letzten Wochen, der offensichtlich souverän und allmächtig war, stärker als alle ägyptischen Götter, dieser Gott wollte sie zu seinem Volk machen? Eben noch waren sie ausgelieferte Sklaven und jetzt waren sie an der Schwelle, das wichtigste Volk der Erde zu werden. Und endlich sahen sie die richtige, die zentrale, die eigentliche Frage. Wollen wir rebellieren oder wollen wir reifen? Und sie willigten ein, zu reifen. Die Israeliten waren einer Meinung. Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Diese Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Das war das Signal für Gott, den Bund mit ihnen zu schließen. Als sie diesen Schalter umgelegt hatten in ihrem Herzen, in diesem Moment, wir wissen, was später kam, Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Enttäuschtes Vertrauen? Hast du enttäuschtes Vertrauen? Entscheide dich gegen Misstrauen und für Vertrauen. Entscheide dich einfach. Wenn dein ganzes Gefühl dagegen geht, entscheide dich für Vertrauen und gegen das Misstrauen, gegen Rebellion und für die Bereitschaft zu reifen. Genau diesen Kraftakt, den das Volk dort innerlich vollbrachte, müssen wir auch manchmal vollbringen. Uns einfach für das Vertrauen zu entscheiden. Und so begann er, die 10 Gebote zu sagen. Und genau in der Mitte der 10 Gebote erinnerte er sie an das, was sie längst vergessen hatten. Da geht es, ihr kennt die ersten 5 und dann das 6. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann sagt er, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Land? Gott wird uns ein Land geben? Ach ja, da war ja was. Den ganzen Weg durch die Wüste waren sie mehr oder weniger ziellos gewesen. Wo sollte es nochmal hingehen? Feuersäule, Wolkensäule, Mose, irgendwie hinterher. Anders als Abraham, der Jahrhunderte vorher den Ruf Gottes gehört hatte und loszog, ohne es zu wissen, wohin es ging, hatten sie keinen Glauben, dass Gott gut führen würde. Und so waren sie irritiert, wo es also irgendwie, sie gingen, ja. Also wir sollten ja in die Wüste. Also sie hatten eine Vergangenheit, aber sie hatten irgendwie keine Zukunft. Die hatten sie vergessen. Die hatten sie vergessen. Sie hatten vergessen, was Josef ihren Vorfahren auf dem Totenbett verheißen hatte. Gott wird euch eines Tages zurück ins Land der Verheißung führen. Wir lesen nicht, dass sich irgendjemand auf dem Weg durch die Wüste an dieses Ziel erinnert hätte. Wir lesen nichts wie, Gott will uns ins verheißene Land führen. Haltet durch, Lesen wir nicht. Sie hatten das vergessen. Dabei hatten sie diese blühende und schöne Zukunft vor sich in einem Land, in dem Milch und Honig fließen sollte. Wie motivierend. Sie hatten das vergessen. Sie hatten überhört, was Mose ihnen am Anfang der Reise gesagt hatte in 2. Mose 6. Von Gott ausgerichtet, dass Gott sie erlösen wolle und befreien, dass er die Ägypter strafen würde und sie als Volk annehmen wolle, dass sie in das versprochene Land ziehen würden. Ich will euch das schenken, denn ich bin der Herr, sagte er. Und dann lesen wir in Vers 9, Mose berichtete den Israeliten, was Gott ihm gesagt hatte, aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit. Ihr Mut war gebrochen, ihre Hoffnung erloschen. Sie hatten das verpasst, warum sie überhaupt in die Wüste gehen sollten. Sie waren so kaputt, so ermattet, dass sie das Ziel der Reise nicht mitbekommen hatten. Hast du enttäuschte Ziele? Weißt du nicht, wo es hingeht? Habe immer Gottes Wort vor Augen und höre auf seine Worte. Schnapp dir deine Bibel, wenn es dunkel wird. Wenn die Wüste kommt, schnapp dir deine Bibel. Geh ins Gebet, lass dich ermutigen. Erwarte, dass er dir Informationen und Verheißungen über seine Ziele gibt. Denn seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Gott hat nämlich sehr wohl ein Ziel. Er wollte bei seinen Menschen wohnen. Sie sollten in seiner Nähe sein und sein Wesen in sich tragen. Sie sollten ihn anbeten und mit ihm feiern. An einer Stelle sagt zu Mose, sagt dem Pharao, wir wollen raus in die Wüste, wir wollen Feste feiern. Sie sollten ihm vertrauen. Sie sollten ihn verkörpern. Das war das Ziel. Darum waren sie unterwegs. Darum sollten sie und konnten sie, hätten sie die Wüste aushalten können. Aber sie hatten es vergessen. Der Weg durch die Wüste zeigt dem Volk, wer sie wirklich waren und wie ihr Verhältnis zu Gott war. Und sie begegneten sich selbst. Sie erkannten, dass sie innerlich sehr weit weg waren von diesem Gott, der ihnen in der Wüste so nah war. Wenn Gott uns in eine Wüste führt, dann immer mit einer Absicht. Immer mit einer Absicht. Er möchte, dass wir klarer sehen, wie es um uns steht und wo es hingeht. Er möchte uns enttäuschen. Er möchte uns bereit machen, um uns von ihm formen und führen zu lassen. Und so stehen auch wir in solchen Momenten der Enttäuschung immer vor der Wahl, Rebellion oder Reife. Erinnere ich mich an das Ziel. Wisst ihr, das Volk sah nur das Hier und Jetzt. Die waren so gefangen in ihrer Enttäuschung. Sie sahen nicht mehr, was Josef ihnen so eindringlich vor Augen gemalt hatte. Darum wollten sie lieber zurück ins Gestern, zu den vermeintlich so prallen Fleischtöpfen. Das schien ihnen sicher. Und tatsächlich kann man die Wüste auf zwei Wege verlassen. Zurück ins Gestern, in die alte Zukunft. Oder nach vorn ins Morgen, in die neue Zukunft. Die Wüste ist der Ort der Entscheidung. Gott bot ihnen eine neue Zukunft an. Er konfrontierte sie in der Wüste mit ihrem inneren Zustand, mit ihrem Misstrauen, mit ihren Traumata, mit ihrer Gottesferne, mit ihrer Wut und ihrer kurzsichtigen Hoffnungslosigkeit. Und natürlich steckte dahinter ihr Bedürfnis nach Rettung und Sicherheit. Darum bot er ihnen eine Rettung und eine Sicherheit an, aber eine, die völlig außerhalb ihrer Erwartung war. Nämlich Gebote, die sie formen sollten. Und ihnen gleichzeitig zeigen sollten, dass sie aus ihrer Kraft nicht vor Gott bestehen könnten. Feste sollten sie feiern, die sie als Zeichen der Dankbarkeit und Erinnerung begehen sollten. Und letztlich die Erkenntnis, dass sie nicht nur Rettung, sondern einen Retter brauchten. In all das wollte Gott sie hineinführen und das hatten sie alles nicht auf dem Zettel. Dass sie einen Retter bräuchten. Bis dahin, dass sie diesen Retter finden sollten, sollte es noch lange dauern und viele weitere Enttäuschungen geben. Und sie hatten nur, in Anführungszeichen, Mose, der immerhin der Freund Gottes war. Und viele, viele Jahrhunderte später kam der eigentliche Retter, Jesus. Auch er lässt in unserem Leben so manche Wüstenwege zu. Und er führt uns in Enttäuschungen. In mancher Krise bemerken wir erst, wie es um uns steht und wie wir vor Gott stehen. Und auch in uns findet sich so manches Misstrauen, manches Trauma, manche Gottesferne und Wut, manche Hoffnungslosigkeit, die erst in einer Wüste sichtbar wird. Da bröckelt unser Selbstbild. Das ist demütigend und oft schmerzhaft. Und da sind wir nicht selten von uns selbst enttäuscht. Ich dachte, ich hätte einen stabilen Glauben. Und dann können wir uns entscheiden, welchen Weg aus der Wüste wir nehmen. Den ins Gestern oder den ins Morgen. Wir können die Herausforderung annehmen, meinem wahren Ich ins Auge zu schauen, meiner Schwäche, meinem Schmerz, meiner Sehnsucht und meiner Sünde. All dem, was eigentlich nicht mehr in mir Platz haben sollte. Und mit all dem kann ich zu Jesus ans Kreuz kommen, wie das Volk an den Berg Sinai. Und ich kann mir noch einmal vor Augen führen lassen, wie mächtig und wie heilig Gott ist. Wie groß seine Gnade ist. Wie sehr er mich liebt und mit mir verbunden sein will. Er will mir in jeder Enttäuschung die Chance geben, in meinem Vertrauen auf ihn zu wachsen. In jeder Wüstenzeit die Möglichkeit, seine Wunder zu erleben und ihn mehr zu lieben. Paulus schreibt das später im Römerbrief. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Merken wir, was für ein Prozess auch Paulus in so einer Wüstenzeit sieht. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. So positiv spricht Paulus über die Zeit von Sorgen und Problemen, über Wüstenzeiten. Und so positiv spricht er darüber, wenn wir uns selbst enttäuschen oder enttäuscht von uns selbst sind. Wenn du das erlebst, ein enttäuschtes Selbstbild, dann sei geduldig mit dir. Gott ist es auch. Jesus kennt dich und fordert dich heraus, aber er überfordert dich nicht. Suche die Leitung des Heiligen Geistes und vertraue auf Jesus, deinen Hirten. Denn sein Ziel ist klar. Er will mit uns das Leben feiern, das er geschaffen hat. Er sucht Menschen, er sucht Nähe und Anbetung. Er sucht dein Herz. Er hat die ganze Zeit das Herz dieses Volkes gesucht. Und wenn ich das anerkenne, dass es ihm um mein Herz geht, dass er mich nicht in die Pfanne hauen will oder in der Wüste verdursten lassen will, dann wird das Vertrauen da wiederkommen und da sein. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es später so aus. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hier auf dieser Erde werden wir noch einige Wüstenwege erleben. Du in deinem Leben, ich in meinem Leben. Halten wir uns in solchen dürren Zeiten das Ziel vor Augen, auf das wir zuleben. Die Zukunft mit und bei Gott. Versorgt und sicher, ihn anbetend und in seiner Nähe. Halten wir der Enttäuschung die feste Hoffnung entgegen, dass Gott uns in Jesus, unserem guten Hirten, durch den Heiligen Geist führt und versorgt und ans Ziel bringt. Ich möchte diesen Satz nochmal sagen. Halten wir der Enttäuschung also die feste Hoffnung entgegen, dass Gott uns in Jesus, unserem guten Hirten, durch den Heiligen Geist gut führt und versorgt und ans Ziel bringt. Denn eins ist sicher, wenn du mit Jesus gehst, kommen bessere Zeiten. Besser als alles, was wir hier erleben können. Nur durch Christus in mir werde ich das erkennen.